DW Menschen und Märkte.
Die EU erarbeitet einen neuen Haushaltsplan. Die USA denken weiterhin über neue Zollpläne nach. Und wann ein Auto in den USA schmutzig ist oder nicht, hängt sehr davon ab, wer gerade Präsident ist. Das und mehr in unserem Podcast, zu dem Sie der Kollege Kaufmann herzlich begrüßt. Ein Deutscher ist EU-Haushaltskommissar, der baden-württembergische Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger nämlich. Da sollte doch eigentlich ruhig schlafen sein, aus deutscher Sicht, wenn die Union einen neuen Haushalt plant. Doch weit gefehlt. Was heute bekannt wurde, konnte in Berlin niemanden erfreuen. 12 Milliarden Euro zusätzlich will der Schwabe von den Berlinern, also von uns, zusätzlich haben. Schockschwere Not. Holger Roman weiß genaueres.
In der Disziplin griffige Formulierungen ist Kommissionschef Jean-Claude Juncker sehr kreativ. Auch zum Thema EU-Haushalt hat der erfahrene Luxemburger das passende Bild parat.
Der europäische Haushalt kostet einen europäischen Steuerzahler pro Tag eine Tasse Kaffee. Ich bin wirklich der Meinung, Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee pro Tag.
Selbst Teetrinker mögen dem Kommissionspräsidenten beipflichten. Trotzdem wird Junkers Vergleich die traditionelle Schlacht um den Haushalt kaum verhindern. Zu aufgeheizt ist die Stimmung in den Mitgliedstaaten, wenn es um die Finanzen geht. Zu heikel die Probleme, die zur Debatte stehen. Nach dem endgültigen Austritt Großbritanniens Ende 2020 klafft im EU-Haushalt eine jährliche Lücke von bis zu 13 Milliarden Euro. Und die lässt sich nicht so einfach durch Kürzen oder Umschichten decken. Haushaltskommissar Oettinger spricht neudeutsch von einem Gamechanger, einem Faktor also, der alles ändert und der sich nicht umgehen lässt. Der listige Schwabe stellt die Gretchenfrage.
Was ist den Mitgliedstaaten Europa wert?
Oettinger schätzt, dass für rund die Hälfte des Fehlbetrags die verbleibenden 27 EU-Länder einspringen müssen. Wegen erwarteter Mehrausgaben in etwa gleicher Höhe würde er den Haushaltsrahmen gern moderat ausweiten, wie er sagt, um rund ein Fünftel auf bis zu 1,18% des Bruttoinlandsprodukts. Bei einem Gesamtbetrag von rund 1,2 Billionen Euro verteilt auf 7 Jahre käme auf das wirtschaftlich stärkste EU-Mitglied Deutschland eine zusätzliche Last von bis zu 3,5 Milliarden jährlich zu. Die andere Hälfte der Deckungslücke, so Oettingers Vorschlag, ließe sich durch Mehreinnahmen, zum Beispiel durch eine EU-weite Plastiksteuer, finanzieren und indem man bei den ganz fetten Töpfen den Rotstift ansetzt, sprich den Direktzahlungen für Europas Landwirte und den Kohäsionsfonds für strukturschwache Regionen. Schließlich gelte es, über all der Haushaltsarithmetik, die politischen Prioritäten für das nächste Jahrzehnt nicht aus dem Blick zu verlieren.
Neue Aufgaben, Migration, Terrorismusbekämpfung, Grenzschutz oder Verteidigung sind auch eine völlige Veränderung unserer europäischen Agenda.
Jährlich 8 bis 10 Milliarden Euro möchte Oettinger für solche neuen Aufgaben bereitstellen, damit die EU auf wichtigen Gebieten handlungsfähiger wird und ihren populistischen Kritikern weniger Angriffsfläche bietet. Nach Rücksprache mit den Regierungschefs will der EU-Kommissar zum Beispiel die Grenzschutzbehörde Frontex erheblich ausbauen. Deren Mitarbeiterzahl soll von derzeit 1200 auf rund 6000 Beamte aufgestockt werden.
Das ist eine Speisekarte. Was wollen Sie von Europa haben? Was bestellen Sie bei der Europäischen Union?
Was von dieser Speisekarte die Regierungen der Mitgliedstaaten am Ende ordern und was nicht, darüber dürfte in den kommenden Wochen und Monaten leidenschaftlich gestritten werden. Auch aus dem EU-Parlament heißt es, alles müsse auf den Prüfstand. Abgesehen von den bereits laut gewordenen Bedenken der mächtigen Agrarlobby dürfte vor allem ein Punkt aus Oettingers Entwurf für Debatten sorgen, die sogenannte Konditionalität. Danach könnte die Kommission Fördermittel künftig einfrieren, wenn ein EU-Mitglied die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verletzt. Für Länder wie Polen oder Ungarn ist diese Idee nicht ohne Grund ein rotes Tuch. Sie machen schon jetzt energisch dagegen Front. Frankreich und Deutschland haben signalisiert, dass sie dieses Prinzip gern im neuen EU-Haushalt verankert sehen. Seinen ursprünglichen Plan, die Verhandlungen über den MFF noch vor den Europawahlen im Mai 2019 abzuschließen, kann sich Kommissar Oettinger angesichts der hier drohenden Konfrontationen wohl abschminken.
Aus Brüssel berichtete Holger Roman. Seit gestern ist klar, US-Präsident Donald Trump will die Europäer noch weiter zappeln lassen, bevor er für Stahlimporte aus der alten Welt entweder Quoten einführt oder saftige Zölle erheben wird. Trump, der sich selbst für einen ganz großartigen Dealmaker hält, will hier offenbar der Welt da draußen und seinen Wählern daheim ein weiteres Meisterwerk seines Schaffens präsentieren. Mark Hoffmann über ein Pokerspiel nach Trumpschen Regeln.
4 Wochen Schonfrist, doch dann sei Schluss, gibt sich US-Handelsminister Wilbur Ross als knallharten Verhandler. Der Europäischen Union hätten sie nur deswegen eine weitere, letzte Ausnahme gewährt, weil sie Fortschritte sehen.
We're having some potentially fruitful discussions.
Es gäbe einige potenziell fruchtbare Gespräche über den allgemeinen Abbau von Handelsspannungen.
Between the EU and ourselves,
sagt Handelsminister Ross einen Tag nach Trumps Zollentscheidung im Fernsehsender CNBC. Unklar ist, welche Verhandlungsbereitschaft Washington bemerkt haben will, denn die EU-Handelskommissarin Malmström hat einseitige Zugeständnisse bisher kategorisch ausgeschlossen. Als langjähriger Partner und Freund der USA werden wir nicht unter Drohungen verhandeln, heißt es in einer Brüsseler Stellungnahme. Washington pokert, US-Präsident Trump will einen Deal. Und natürlich will er dabei als Gewinner vom Platz gehen. Einen Handelskrieg nimmt US-Finanzminister Steven Mnuchin in Kauf. Wenn du in Verhandlungen gehst, dann musst du auch bereit sein, unbequeme Entscheidungen durchzusetzen, um so maximalen Druck auszuüben. Washington verlangt, dass sich die anderen bewegen, nicht nur die Europäer, sondern auch Kanada und Mexiko. Beide Länder verhandeln mit den USA derzeit über ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen, kurz NAFTA. Die Gespräche sind festgefahren. Mit der Androhung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium will die US-Regierung ihre Nachbarn unter Druck setzen. Washington will endlich und noch in diesem Monat Ergebnisse sehen. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland antwortet diplomatisch.
Last night's decision is certainly a step forward.
Die erneute Befreiung von US-Strafzöllen sei ein wichtiger Schritt nach vorne, so die Ministerin. Doch Kanada als wichtiger Handelspartner der USA setze weiter auf eine dauerhafte Befreiung. Doch zu welchem Preis? Trumps Handelsberater Peter Navarro kündigte gestern vor Vertretern der US-Stahlbranche an, was die USA erwarten. Wenn schon keine Strafzölle, dann zumindest Importquoten. Für Einfuhren sollen künftig also bestimmte Obergrenzen gelten, auch für Stahl und Aluminium aus der EU. Südkorea hat solchen Quoten bereits zugestimmt. Auch Argentinien, Brasilien und Australien hätten sich im Grundsatz mit den USA geeinigt. Völlig unklar bleibt, wie die Europäische Union reagieren wird. US-Handelsminister Ross ist überzeugt, Brüssel wird sich schon rühren. Wir sind diejenigen mit dem Handelsdefizit. Das heißt, die EU hat am Ende des Tages mehr zu verlieren als wir. Unser Ziel ist nicht, dass beide Seiten zugrunde gehen, aber es ist klar, dass sie ein höheres Risiko tragen als wir. So pokert der amerikanische Handelsminister im Fernsehsender CNBC, nur wenige Stunden vor seinem Abflug nach China. Ein weiteres Land, mit dem sich Washington beim Thema Handelsbeziehungen angelegt hat. US-Präsident Trump hat seine wichtigsten Handelspolitiker in dieser Woche nach Peking geschickt. Die hochrangige US-Delegation soll im eskalierenden Handelsstreit verhandeln und China dazu bringen, seinen Handelsüberschuss mit den USA zu reduzieren.
Soweit Mark Hoffmann aus Washington. Die Zollfragen im atlantischen Handel sind also weiter offen. In Syrien herrscht ein Konflikt, der gewaltiges Eskalationspotenzial hat. Den Atomdeal mit dem Iran wollen weder Herr Trump noch Herr Netanyahu so stehen lassen. Und heute Abend entscheidet die Fed über die weitere US-Zinspolitik. Welche Einflüsse haben alle diese Unwägbarkeiten eigentlich auf den Devisenmarkt? Diese Frage haben wir unserem Kollegen im Frankfurter Börsenstudio gestellt.
Der Kurs des Euro schwankt. Zeitweise sinkt er in dieser Woche unter die Marke von 1,20 Dollar. Das ist der niedrigste Stand gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn. Dass US-Präsident Trump Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus der Europäischen Union einen weiteren Monat ausgesetzt hat, spielt für Holger Bahr von der Dicker Bank da eine untergeordnete Rolle.
Aber hier steht natürlich im großen Bild immer noch die Verunsicherung, ob denn nicht doch Strafzölle kommen. Also dieses Damoklesschwert ist noch nicht ganz weg. Insgesamt würde ich aber sagen, dass sowohl Devisenmärkte als auch Zins- und Aktienmärkte auf Twitter-Meldungen und Androhungen eines potenziellen Handelskrieges relativ gelassen reagieren.
Antje Präfke von der Commerzbank räumt ein, dass ein drohender Handelskrieg mit den USA durchaus für Diskussionsstoff an den Devisenmärkten sorgt.
Allerdings müssen wir erst noch die Auswirkungen wirklich sehen, die aktiven. Und oftmals haben wir gemerkt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Das heißt, vieles hat sich im Nachhinein wieder relativiert und nicht als ganz so schlimm herausgestellt. Insofern sehen wir schon kleine Volatilitätssprünge, kleine Bewegungen am Devisenmarkt. Aber was richtig Dramatisches können wir nicht erkennen.
Solange politische Unsicherheiten begrenzt sind und nicht weltumspannend, wie bei der Finanzkrise ab 2008, sollten die Auswirkungen der Turbulenzen nicht überschätzt werden.
Aber ganz allgemein sieht man, dass der Devisenmarkt relativ entspannt ist, was Politik anbelangt.
Das Verhältnis von Euro zu Dollar hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder hin und her bewegt. Eine starke Volatilität, starke Schwankungen waren an der Tagesordnung. Im Verlauf des letzten Jahres pendelte der Euro schon zwischen etwa $1.10 und $1.25. Der Grund für diese Schwankungen liegt für Holger Bahr von der Dicker Bank auf der Hand.
Die amerikanische Notenbank, dort wird schon erwartet, dass einige Zinserhöhungen kommen, während bei der Europäischen Zentralbank man immer mal wieder mutmaßt, wann denn das Wertpapierankaufprogramm aufhört. Und vor diesem Hintergrund sind Euro-Dollar immer auch Bewegungen der Notenbanken.
Und da hat die US-Notenbank die Nase vorn. Antje Präfke weist darauf hin, dass die Fed die Zinserhöhung bereits eingeleitet hat, während die EZB noch lange an der Nullzinspolitik festhalten wird.
Wir sehen, die Zinsen steigen in den USA. Wir sehen auch die Notenbank dort an ihrem Kurs festhalten. Das ist das eine. Zum anderen ist die konjunkturelle Entwicklung in den USA sehr gut. Und vielleicht spielt auch so ein bisschen Fluchtwährung US-Dollar in Zeiten etwas stärkerer Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten eine Rolle.
All das stärkt den Dollar und drückt auf den Eurokurs. Dennoch ist Holger Bahr von der Dicker Bank durchaus zuversichtlich.
In der Tendenz haben wir für die nächsten Monate eher wenig Schwankungen beim Euro-Dollar, würden aber für die nächsten 12 Monate nochmal eine leichte weitere Aufwertung des Euro sehen.
Denn dann dürfte der Kauf von Anleihen durch die EZB beendet und Zinserhöhungen näher gerückt sein.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Dieter Rieck. In den USA herrschen ziemlich strenge Umweltauflagen. Davon kann gerade der Volkswagen-Konzern ein Lied mit vielen Strophen singen. Doch als hätte der US-Präsident das Wolfsburger Klagegeheul gehört und sich davon rühren lassen, jetzt sollen viele der strengen Grenzwerte aufgelockert werden. Natürlich rühren Herrn Trump die Sorgen deutscher Autoschmiede nicht. Ihm geht es um anderes. Denn auch in Washington wird ein altes Lied gespielt, das vom Kampf zwischen Ökologie und Ökonomie. Jedenfalls wollen sich einige US-Bundesstaaten das nicht gefallen lassen. Sie ziehen vor Gericht. Unter den Klägern ist auch Kalifornien, berichtet Reinhard Spiegelhauer.
Kalifornien steht ganz vorne in diesem Kampf für strenge Grenzwerte. Der Staat war der erste überhaupt, der Schadstoffgrenzwerte eingeführt hat. Und Kalifornien hat Sonderrechte, wenn es um saubere Luft geht. Hintergrund ist der dramatische Smog, den Los Angeles seit den 70ern erlebt hat und heute noch erlebt, wenn auch stark abgeschwächt. Arnold Schwarzenegger als Gouverneur gelang es schließlich, nach Jahrzehnten auch Washington, Barack Obama, von strengen Vorschriften zu überzeugen. Unser Ziel ist es, einen nationalen Standard zu haben, der es unseren Autobauern ermöglicht, die Autos für das 21. Jahrhundert zu bauen. 2012 wurden strenge Regeln zum Flottenverbrauch und Regeln für den Normverbrauch neuer Autos festgeschrieben. Auch die kränkelnde Autoindustrie machte damals ohne größeres Murren mit. Erstens hatte sie gerade enorme staatliche Finanzhilfen für Umstrukturierungsmaßnahmen bekommen. Zweitens steht im Gesetz, dass nach Ablauf von 4 Jahren geprüft werden sollte, ob die festgelegten Regeln noch sinnvoll erscheinen. Diese Prüfung wurde vorgezogen, die Regeln für gut befunden. Der Hebel nun für Präsident Donald Trump und den Chef der Umweltbehörde Scott Pruitt, doch noch an die Regeln zu gehen? Die Obama-Administration hatte die Zwischenprüfung noch schnell vor die Amtsübernahme Trumps vorgezogen. Der neue Chef der Umweltbehörde, Pruitt, hat jetzt neu evaluiert. Ich bin hier, um zu verkünden, dass wir die Regeln gemäß unserem Auftrag überprüft haben und dass ich sie für unangemessen halte. Sie sollten überarbeitet werden. Kalifornien und 16 weitere Bundesstaaten greifen jetzt ihrerseits die neue Zwischenüberprüfung der Regeln an, mit dem Ziel, die strengen Vorschriften zu behalten. Kaliforniens Gouverneur Brown nannte EPA-Chef Pruitt in einer Pressekonferenz einen Gesetzlosen, einen Verbrecher.
States representing
Staaten, die 140 Millionen Amerikaner repräsentieren, vereinen sich, um den Verbrecher Pruitt zu verklagen. Seit Jahrzehnten sei bekannt, dass Schadstoffe aus dem Auspuff zu Lungenschäden führen.
Pollutants coming out of vehicles, out of the tailpipe, does lung damage to children living near well-traveled roads and freeways.
Besonders Kinder in verkehrsreichen Zonen und an Autobahnen seien gefährdet. Die Autoindustrie beobachtet die Entwicklung zunehmend nervös. Nach anfänglichem Jubel über die angekündigte Deregulierung macht sich jetzt eine Sorge breit. Was, wenn Washington die Grenzwerte aufweicht, aber Kalifornien und vielleicht auch die klagenden Bundesstaaten gemeinsam andere Normen festsetzen? Zusammen machen sie mehr als 40% des Absatzmarktes aus. Die Industrie müsste innerhalb des Kontinents für zwei unterschiedliche Regelwerke entwickeln und produzieren, was enorme Kosten verursachen dürfte.
Tja, ist halt doch nicht alles so einfach, wie es sich mancher in Washington wünscht. Mit diesem Bericht von Reinhard Spiegelhauer aus den USA endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.